Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen.
Millionenfach fotografiert, einmal kopiert und nie erreicht. So wird der idyllische und geschichtsträchtige Ort Hallstatt im Salzkammergut von Seiten des Tourismus beschrieben. Einst das Zentrum des Salzbergabbaus, wurde Hallstatt zu einem der warnenden Beispiele für Overtourism. Mit rund 10.000 Besucherinnen täglich auf rund 800 Einwohnerinnen sieht sich die Gemeinde mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Die Bürgerliste Bürger für Hallstatt wehrt sich nun gegen die unzumutbaren Umstände. Ihre Tunnelblockade im Spätsommer sorgte für Aufmerksamkeit. Welche Lösungsansätze es gibt und welche Hürden dazu überwunden werden müssen, bespreche ich mit Friedrich Idam, Mitglied des Gemeinderates und Vorstandsmitglied der Liste Bürger für Hallstatt. Hallo Friedrich.
Hallo Paul.
Vielen Zuhörerinnen wird Hallstatt in Oberösterreich jedenfalls ein Begriff sein, beziehungsweise waren zumindest schon einmal dort. Was Tagesbesucherinnen vielleicht aber nicht ganz so wahrnehmen, ist die Tatsache, dass die Einwohnerinnen unter dem Massentourismus leiden. Für jene Personen, die Hallstatt vielleicht nicht kennen oder nicht so gut kennen, magst du vielleicht kurz beschreiben, was macht den Ort so besonders?
Es ist auf alle Fälle die Topologie. Hallstatt liegt auf einem Steilhang, der in den Hallstätter See abfällt. Ein Großteil der Siedlung ist auf schmalen Terrassen dieses Hangs. Das ist bankiger Dachsteinkalk und auf diesen Kalkbanken sind dann die Häuser positioniert. Es gibt dann noch einen sehr schmalen Uferstreifen im Ortszentrum. Das ist ein Schüttkegel, den der Mühlbach seit der letzten Eiszeit aufgeschüttet hat. Aber auf diesem sehr, sehr begrenzten Platz drängt sich diese Bergbausiedlung, die von ihrem Kern her mittelalterlich ist. Und diese Enge gibt den Ort fast einen urbanen Charakter, wobei nur mehr knapp 800 Menschen in Hallstatt leben.
Wie sieht denn die Situation auch im Hinblick auf den Tourismus generell aus und inwieweit beeinflusst das auch die Lebensqualität der Einheimischen?
Um es vielleicht zu quantifizieren, wenn man die Messgröße hernimmt, Touristen pro Jahr und Einwohner. Da ist ja das oft zitierte Venedig, hat 35 Touristen pro Jahr und Einwohner. Zum Beispiel andere Tourismus-Hotspots wie London, die haben lediglich 2 Touristen pro Einwohner und Jahr. Es steigt dann in Orten, zum Beispiel Platz 2 in diesem Ranking nimmt Etretat in der Normandie ein. Das ist ein kleiner Badeort. Dort sind schon etwa 1500 Touristen pro Einwohner und Jahr. Und den traurigen Spitzenwert nimmt Hallstatt ein mit fast 1800 Touristen pro Einwohner und Jahr. Und das ist eigentlich schon weit jenseits der Carrying Capacity. Und einerseits führt die große Zahl der Touristen und andererseits, wie vorbeschrieben, der enge Raum einfach zu einer unglaublich hohen Dichte an Touristen. Und als Einwohner erlebt man recht eigentlich die Okkupation des öffentlichen Raums durch den Tourismus. Also Touristen sind überall. Das heißt, am Marktplatz zum Beispiel, man erwartet sich in einem Dorf einen öffentlichen Raum, in dem der Austausch mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern funktioniert, eine Art Agora im antiken Sinn. Und das funktioniert einfach nicht mehr, weil der öffentliche Raum nahezu vollständig von Touristen vereinnahmt ist. Und das ist eben nicht nur der Marktplatz, das ist genauso der Friedhof, wo die Touristen auf den Gräbern stehen und Selfies machen. Und natürlich auch bis hin zum Badestrand, wo ursprünglich ein kleiner Badestrand für die Einheimischen war. Der ist jetzt auch so überlaufen, dass man sich als Einheimischer aus seinem eigenen öffentlichen Raum verdrängt fühlt.
Ich glaube, das stellt das auch gut dar, was jetzt das grundlegende Problem einerseits ist. Wer in Hallstatt schon einmal war, der weiß auch, dass das schon ein idyllischer und fast verschlafen wirkender Ort in irgendeiner Art und Weise auch sein kann. Aber natürlich ist das mit der großen Anzahl der Touristen ganz gegenteilig. Ziel des Tourismusprotokolls ist es ja, unter Berücksichtigung der Interessen der ansässigen Bevölkerung und der Touristen, Maßnahmen für einen umweltverträglichen Tourismus zu setzen, der zu einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt. Außerdem sollen im Rahmen der touristischen Entwicklung auf die Vor- und Nachteile geachtet werden, diese bewertet und verglichen werden. Es gilt Aspekte wie die sozioökonomischen Auswirkungen auf die ansässige Bevölkerung zu achten, auf die Umwelt und auf die öffentlichen Finanzen. Jetzt, wenn wir dir zuhören, wie die aktuelle Situation ausschaut, stellt sich natürlich oder drängt sich die Frage auf, geschieht das aus deiner Sicht ausreichend, dieser Ausgleich der Interessen? Und falls nicht, worin liegen da die Schwierigkeiten, einen besseren Ausgleich zwischen den Interessen der ansässigen Bevölkerung und dem Tourismus zu finden?
Mein Standpunkt ist natürlich ein subjektiver. Das heißt, ich vertrete jetzt den Standpunkt eines Bewohners, eines Menschen, der in Hallstatt lebt und nicht vom Tourismus oder mit dem Tourismus Geld verdient. Vielleicht auch hier noch ein paar Zahlen im Vorfeld. Ich denke, es ist immer gut, so etwas an Zahlen festzumachen. Wenn man sich die letzte verfügbare Erwerbsstatistik der Statistik Austria ansieht, sind von der Einkommensverteilung oder von der Erwerbsverteilung ziemlich genau ein Drittel der Hallstätterinnen und Hallstätter Pensionisten. Also dann arbeiten etwa 38% in Berufen, die definitiv nicht dem Tourismus zuzurechnen sind. Das ist etwa Unterricht oder Bergbau. Im rein jetzt als im Tourismus tätig nennt die Statistik lediglich 12%. Und dann gibt es noch einen Rest auf die 100%, die nicht zuortenbar sind. Also wenn wir vielleicht von den nicht zuortenbaren auch noch welche dem Tourismus zuschlagen, dann kommen wir vielleicht maximal auf 20% der Bevölkerung, die vom Tourismus leben. Also ich glaube, das ist jetzt einmal vorausschickend sehr wichtig, dass eben Hallstatt nicht ausschließlich vom Tourismus lebt. Und es gibt natürlich Stakeholder, das sind vor allen Dingen die Salinen Austria mit der Salinen Tourismusgesellschaft, die natürlich massiv verdienen. Es sind, und das ist jetzt das nächste Problem, es sind jetzt auswärtige Investoren, also zum Beispiel beabsichtigt jetzt eine Gruppe eines deutschen, die Stiftung einer großen deutschen Reederei in Hallstatt in ein Hotel zu investieren. Also diese Investments von außen, es hat sich einfach verschoben. Das heißt, früher gab es so einen Ausgleich, dass in den 1960er, 70er Jahren sehr viele Menschen in Hallstatt in die Privatzimmervermietung gegangen sind. Also als dieser Tourismus nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ansprang, teilweise war es auch schon in der Zwischenkriegszeit so, haben Hallstätter durch Privatzimmervermietung vom Tourismus leben können und auch gut leben können. Und das verschiebt sich jetzt. Also das ist einer der Kritikpunkte, wo kein Ausgleich mehr stattfindet. Das heißt, dieses Phänomen, das wir in so vielen Bereichen der Gesellschaft sehen, das Sozialisieren der Lasten und das Privatisieren der Gewinne, das bildet sich zusehends auch im Tourismus ab. Und natürlich ist da auch meine Hoffnung im Tourismusprotokoll der Alpenkonvention, das ja in Österreich Gesetzeskraft besitzt. Das hat ja die Qualität, Gesetz zu sein. Ich hatte vor kurzem das Vergnügen, einen Vortrag von Dr. Galle über die Alpenkonvention zu hören, hatte dann auch die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, habe dabei sehr, sehr viel gelernt. Aber aus meinem Standpunkt als Bewohner, der nicht vom Tourismus lebt, sehe ich natürlich jetzt meine soziokulturellen Interessen im Tourismus nicht abgebildet. Denn auch wenn man jetzt auf die Kultur geht, welche Kultur erzeugt dieser Tourismus? Wenn man es jetzt ganz auf was Einfaches herunterbricht, auf die Einkaufskultur, also was kann ich mir in Geschäften in Hallstatt erwerben, wenn ich es jetzt pointiert formuliere. Wenn ich mich von Salz und Mozartkugeln ernähren möchte, dann bin ich in Hallstatt sehr gut versorgt. Aber wenn ich mir eine zum Beispiel gesunde Ernährung wünsche, ist das schon wieder sehr, sehr schwierig. Wir haben es zum Gott sei Dank von der Bürgerinitiative geschafft, zumindest einmal in der Woche einen Wochenmarkt. Der ist übrigens versteckt am Ortsrand. Also es etablieren sich quasi neue Treffpunkte, die vom Tourismus noch nicht belastet sind. Also wirklich am Ortsrand gibt es jetzt einmal in der Woche den Wochenmarkt, wo wir zumindest eine Versorgung mit frischen Lebensmitteln aus der Region, mit Obst und Gemüse haben. Und auch die andere Kultur. Das heißt, wir haben ja nicht jetzt einen Tourismus, wie etwa in Salzburg einen Hochkulturtourismus, wo dann der Tourismus kulturelle Veranstaltungen evoziert, an denen die Bevölkerung partizipiert. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Wir haben ja einen Tourismus, wo sich die Touristen, ich nenne sie bewusst nicht Gäste, weil sie sich so kurz aufhalten, die sind ja oft nur eine halbe Stunde im Ort, eilen zum Fotopoint, machen dort Selfies, die es schon zu Millionen im Internet gibt, und eilen wieder aus dem Ort heraus.
Das heißt, ich kann jetzt daraus auf jeden Fall mal mitnehmen, Ausgleich zwischen den Interessen, da gibt es ein Ungleichgewicht, und obwohl nicht der Tourismus das alleinige Standbein eigentlich der Gemeinde an sich ist, spielt der Tourismus eine wichtige Rolle, einerseits wie der Tag in Hallstatt aussieht, aus meiner Sicht.
Ja, ja.
Man sucht sich als Einwohner auch Rückzugspunkte und Orte, wo man unberührt vom Tourismus auch seinen Alltag, würde ich jetzt einmal so sagen, leben kann. Du bist sehr tief in der Thematik schon, du engagierst dich im Ort, und aus dem Grund würde ich auch ganz kurz auf deine Person einfach auch eingehen. Du bist, wie eingangs erwähnt, ein Gemeinderatsmitglied, engagierst dich in der Gemeinde selber, du bist Mitglied der Bürgerliste Bürger für Hallstatt. Woher kommt deine Begeisterung und dein Engagement für den Ort?
Also ich bin sogar Mitglied des Gemeindevorstands. Unsere Bürgerliste hat bei der letzten Wahl etwas mehr als 28% der Stimmen gewonnen. Und ich denke, das ist für eine Bürgerliste eigentlich ein sehr schöner Wert. Ich persönlich bin ja eigentlich erst sehr spät, also ich bin jetzt schon fast 62 und bin eigentlich erst Mitte 50 in die Kommunalpolitik gegangen, vielleicht wirklich aus dem Leidensdruck heraus, weil Entwicklungen stattgefunden haben, wo ich gemerkt habe, ich will in dem Ort, in dem ich lebe, die Entwicklung so beeinflussen, so wie sie mir, natürlich ist das meine subjektive Sicht, gedeihlich und nachhaltig erscheint. Und da ist mir eben diese ständig steigende, letztlich exponentiell steigende Tourismusentwicklung sehr stark aufgefallen. Und es gab jetzt natürlich während der sogenannten Corona-Pandemie eine Telle. Aber wenn man jetzt diese Delle überbrückt, geht die Entwicklung genauso steil nach der Delle weiter. Da war für mich das Engagement in der Gemeindepolitik eigentlich sehr, sehr interessant. Es gab für mich sehr, sehr viele Lerneffekte auch. Also ich würde jedem und jeder empfehlen, in die Gemeindepolitik, in die Kommunalpolitik zu gehen, weil man dort, glaube ich, wirklich noch etwas bewirken kann. Also man kann wirklich, man darf sich natürlich nicht erwarten, dass man alles verändern kann. Das ist in einer Demokratie nicht möglich. Aber man kann manches oder weniges. Und das schafft dann schon das Gefühl eben der Mächtigkeit, so als Gegensatz zur Ohnmächtigkeit. Andererseits muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn man nicht in der Kommunalpolitik ist, glaubt man, viele Dinge seien sehr einfach zu lösen. Aber wenn man dann die gesamten Sachzwänge sieht, wenn man dann einfach merkt, unter welchen Rahmenbedingungen auch ein Bürgermeister nur agieren kann, dass das auch nur eine gewisse Bandbreite ist, bekommt man einerseits gegenseitiges Verständnis. Und ich bin eigentlich sehr froh, vor allen Dingen im Gemeindevorstand, obwohl der Bürgermeister und ich oft sehr gegensätzliche Standpunkte vertreten, gelingt es uns eigentlich fast immer, die in einem sehr guten in einer sehr guten sachlichen Gesprächskultur zu diskutieren und auch, denke ich, manchmal gegenseitig die Standpunkte zu verstehen. Aber summa summarum, Kommunalpolitik ein sehr, sehr spannendes Feld.
Dem kann ich nur beipflichten, auf jeden Fall deine Begeisterung daraus, auch eben diese Möglichkeit, etwas bewirken zu können, mitgestalten zu können. Ich glaube, gerade Gemeinden haben einen riesigen Spielraum und Potenzial, ihr eigenes Gemeindegebiet zu gestalten. Jetzt noch einmal weiter auf deine Person abgezielt. Du hast erwähnt, du bist ja jetzt nicht ursprünglich aus Hallstatt, hast aber schon eine enge Beziehung zur Hallstatt aufgebaut. Soweit ich nachlesen habe können, hast du aber auch in Hallstatt eine Ausbildung genossen. Das heißt, du hast schon früher auch Berührungspunkte zu Hallstatt gehabt.
Also ich bin 1976 nach Hallstatt gekommen und das ist doch schon einige Jahre her, habe dann dort die Fachschule für Bildhauerei absolviert, war dann in Hallstatt 7 Jahre Totengräber. Also ich habe in diesem, ebenfalls auch der Friedhof liegt auf seiner Felsterrasse und auch im Friedhof ist der Platz so eng, dass die Verstorbenen, zumindest solange noch die Erdbestattungen die Hauptbestattungsform waren, wurden auch die nach 10, 15 Jahren wieder exhumiert und im Beinhaus zweitbestattet. So im Alter von 25 Jahren habe ich dann doch gemerkt, naja, vielleicht Totengräber ist, ja, ich glaubte damals, der Beruf sei strukturell sicher, aber wie der Herr Karl so schön sagt, sterben heißt da nichts mehr. Also das heißt, der Übergang zur Feuerbestattung, dass eben jetzt fast nur noch Feuer bestattet wird, hat diesen Beruf nahezu obsolet gemacht. Und ich habe dann auf dem zweiten Bildungsweg Studienberechtigungsprüfung gemacht, habe dann in Wien an der TU Architektur studiert, im zweiten Studienabschnitt Schwerpunkt Denkmalpflege, bin dann im Bereich Denkmalpflege geblieben, habe mich spezialisiert auf die Bauphysik historischer Gebäude, bin auch ständiges Mitglied des Bundes Denkmalbeirates beim Bundesdenkmalamt in Wien und habe jetzt gemeinsam mit einem Kollegen ein Konzept entwickelt, das Simple Smart Buildings heißt. Da mache ich jetzt Werbung, da gibt es auch einen Podcast mit diesem Namen, überall dort, wo es Podcasts gibt. Da geht es darum, das Lernen aus dem baukulturellen Erbe der Menschheit. Also einfach zu schauen, wie wurde in den verschiedensten Regionen der Erde mit lokal verfügbaren Baustoffen gebaut, um möglichst resiliente, langlebige Gebäude zu entwickeln. Und der Blick in die Ferne geht von der Überlegung aus, dass es ja schon viele Länder gibt, in denen jetzt bereits ein Klima herrscht, wie es auf uns in den nächsten Jahrzehnten zumindest zuzukommen scheint. Und aus diesen Strategien lernen, das heißt von Beschattungssystemen bis hin zu ausgeklügelten Kühlsystemen, wie sie im Iran existieren, also dieses System aus Bad Gien und Qanas, also daraus zu lernen und dieses Wissen wieder zu verbreiten, das ist jetzt so meine hauptberufliche Tätigkeit.
Und klingt auch nach einer sehr spannenden Tätigkeit aus meiner Sicht. Da vielleicht auch nur passend eine Frage. Die Architektur und Denkmalschutz, Denkmalpflege passt aus meiner Sicht ja auch extrem gut zum Ort Hallstatt auch. Also die ursprüngliche Bausubstanz, die noch vorhanden ist, das Ortsbild, das Traditionelle ist ja einer der Hauptpunkte, warum ihr auch nach Hallstatt fahrt, um sich den Ort anzuschauen. Insgesamt sind das Aspekte, die dich auch ein bisschen gefesselt haben, was den Ort Hallstatt anbelangt?
Ja, unbedingt. Also und vor allen Dingen ergänzt ergänzend noch zu deiner Aufzählung das Städtebauliche. Wie ich schon eingangs erwähnt habe, dieses Bauen am terrassierten Hang, also das, denke ich, das ist ein sehr, sehr spannendes Muster, weil man letztlich Flächen, die für die Landwirtschaft nicht mehr geeignet sind, weil sie eben viel zu steil sind, dass man die fürs Bauen nutzt, aber durch dieses Staffeln der Gebäude die Qualität besitzt, dass jeweils der Oberlieger über das Dach des Unterliegers drüber sieht. Also niemand verbaut dem anderen die schöne Aussicht. Also diese, und das ist eben für mich auch an Hallstatt Spannende, diese urbane Dichte, die, wie du genannt hast, historische Bausubstanz, die räumliche Qualität und das eingebettet in eine Landschaft, die nicht mehr Naturlandschaft ist, sondern Kulturlandschaft. Also genau das, was letztlich dazu geführt hat, dass Hallstatt und die Kulturlandschaft in die Welterbe-Liste eingetragen worden ist, das ist natürlich die Qualität, die ich manchmal noch an den Tagesrandzeiten erlebe.
Hallstatt ist aus meiner Sicht auch genau aus diesen Gründen eines der besonderen Beispiele, mit welchen Voraussetzungen, mit welchen topografischen Vorgaben Alpenstädte, Alpenorte generell auch wissen müssen, umzugehen insgesamt. Der Raum ist sehr begrenzt. Man hat quasi hinter dem Ort schon das Gebirge, vor dem Ort hat man den Hallstätter See. Die Zufahrtsstraßen sind eng. Es gibt eigentlich im Prinzip nur beidseitig eine einzige Zufahrtsstraße. Man kann über den See natürlich in den Ort kommen. Inwieweit spielt es eine Rolle, diese Gesamtsituation unter Umständen auch ein bisschen zu verschärfen, was einfach den Tourismus und vielleicht auch den Verkehr anbelangt?
Ja, und vielleicht noch ergänzend, diese Zufahrtsstraßen gibt es erst seit Ende 19. frühes 20. Jahrhundert. Bis dahin war Hallstatt über Jahrtausende nur über den Wasserweg erreichbar. Und der Ort ist ja städtebaulich auch auf den See hin ausgerichtet. Hallstatt ist die kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält. Das heißt, Hallstatt hat immer wieder prototypische Entwicklungen durchgemacht, die woanders erst Jahrhunderte später stattgefunden haben. Also das ist einerseits in der Bronzezeit diese prähistorische, ich traue es mir fast, Salzindustrie zu nennen, die hochkomplex organisiert war, die ein europäisches Zentrum war. Dann im späten Mittelalter, frühe Neuzeit, die Gründung einer protoindustriellen Bergbausiedlung, die unbedingt notwendig war, also das Salz war unbedingt notwendig, um die Urbanisierungsprozesse in Europa einzuleiten. Also das sind, da gibt's ja Parallelen in ganz Europa. Und Hallstatt hier wieder als Prototyp einer Single Factory Town, wo hochorganisiert das Salz produziert worden ist, Lebensmittel nach Hallstatt geschafft worden. Also wir haben Systeme der Lebensmittelfinanzierung in der frühen Neuzeit, die letztlich genauso funktionieren wie jetzt unsere Strompreisbremse. Also diese wirklich völlig isomorphe Struktur. Und wir haben aber auch in Hallstatt bereits im späten 19. Jahrhundert Arbeiterkonsumvereine, Arbeiterbildungsvereine. Also auch hier wieder diese Vorläufer. Und wir haben natürlich auch im Tourismus bereits im frühen 19. Jahrhundert die Entwicklung, dass schon so viele Touristen die Salzwerke besichtigen wollten, dass die lokalen Beamten bei der Wiener Hofkammer in den 1830er Jahren nachgefragt haben, wie man denn mit diesen Besuchern umgehen sollte, ob man da Eintrittsgebühr verlangen sollte. Und die Hofkammer hat dann geantwortet, es ist weder schicklich noch mit der Würde der K&K-Staatsverwaltung vereinbar, für solche Besichtigungen irgendwelche Taxen zu verrechnen. Also diese Schicklichkeit und Würde ist natürlich längst gefallen. Ich glaube, auch jetzt ist Hallstatt wieder prototypisch für diesen Overtourism. Hallstatt ist wieder einmal die Spitze des Eisbergs und der Widerstand, der sich jetzt in Hallstatt schon so lautstark formiert hat, mit einer Tunnelbesetzung, mit einer zweiten Demonstration, wie die Staatssekretärin Kraus-Winkel in Hallstatt war. Also das brodelt woanders in den Alpen auch. Und ich glaube, das Problem kocht auch jetzt wirklich hoch.
Das erinnert mich an eine Aussage in der Publikation Handbuch Alpine Raumordnung von Hubert Job und Konstantin Meyer, die in ihrem Beitrag in dieser Publikation gesagt haben, die Alpen können als Brennglas für diverse Probleme betrachtet werden, weil sich aufgrund der Topografie und der Zusammensetzung, auch der Demografie und alles zusammenwirkend betrachtet, einfach gewisse Problemfelder früher bemerkbar machen und dadurch die, also zahlreiche Regionen in den Alpen sich auch besonders gut dazu eignen, Lösungswege zu finden und auszutesten für Problemfelder, die sie in anderen Regionen, in viel flacheren Regionen viel später erst manifestieren. Wir haben schon erläutert, der Raum in Hallstatt ist aufgrund der Topografie relativ eng betrachtet. Die Touristen kommen meist entweder mit Individualverkehr, das heißt mit dem PKW nach Hallstatt oder in Reisegruppen mit Reisebussen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über den Wasserweg nach Hallstatt zu kommen, und es gibt den Bahnhof, der aber allerdings auf der gegenüberliegenden Seite des Sees ist. Jetzt hat die Bürgerliste im Spätsommer eben eine Demonstration bzw. eine Tunnelblockade gehabt, und da würde mich noch interessieren, was hat euch primär dazu bewegt, diese Art der Demonstration zu wählen? Und auf welche konkreten Probleme habt ihr damit aufmerksam gemacht und an wen hat sich das gerichtet?
Ja, also unsere größte Belastung, die wir als Bewohner erleben, ist der von dir genannte Individualverkehr. Und jetzt wirklich Individualverkehr vom Fußgänger, auch vom Radfahrer. Das heißt, es ist bei uns, es gab Verkehrszählungen eines Verkehrsplaners. Bei uns herrscht eine Fußgängerdichte wie auf einer U-Bahn-Station, nachdem die U-Bahn eingefahren ist. Und wenn in diese Fußgängersituation dann auch noch Radfahrer einfahren, dann wird's wirklich eng. Und wir haben jetzt zum Beispiel das Problem, dass die Radfahrer auf Fußwege ausweichen. Also Individualverkehr im weitesten Sinn des Wortes und natürlich sehr belastend der Individualverkehr mit PKWs und mit Kleinbussen. Es fahren wesentlich mehr dieser Fahrzeuge nach Hallstatt ein, als Parkplätze vorhanden sind. Und diejenigen, die dann keine Parkplätze finden, kurven in der Hoffnung, doch noch Parkplätze zu finden, bis in unseren Nachbarort Obertraun, der ist 5 Kilometer von Hallstatt entfernt und bildet den Talschluss. Und auch die Bevölkerung dort ist massiv durch die Parkplatzsucher belastet. Und daher war das Ziel unserer Demonstration vor allen Dingen einmal, gegen diesen oder auf diesen überbordenden Individualverkehr aufmerksam zu machen. Und wir haben bewusst diesen Tunnel allerdings nur für eine Viertelstunde blockiert, um eben die Mitbürgerinnen und Mitbürger möglichst wenig zu beeinträchtigen. Also, und es ist uns aber trotzdem gelungen, eine große Medienwirksamkeit damit zu erzielen. Und ich glaube, unsere Veranstaltung hat schon wachgerüttelt. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit der Sektionschefin im Tourismusministerium zu sprechen. Auch die sieht das Problem. Also es ist bei den Tourismusverantwortlichen ganz oben bereits angekommen, dass in der Bevölkerung durch diese Überlastung mit dem Tourismus, eine Tourismusmüdigkeit entstanden ist. Und die Verantwortlichen wissen, wenn die Bevölkerung nicht mehr will, wenn sie nicht mehr mitmacht, dann wird Tourismus sehr, sehr schwer. Also unser Motto der Bürgerliste ist einfach Tourismus mit Maß und Ziel. Tourismus, so wie ihn das Welterbe versteht, dass man sagt, das soll zur Völkerverständigung beitragen. Die Menschen sollen sich Zeit nehmen, Hallstatt anzusehen, sich Zeit nehmen, sich auf den Ort einzulassen, die Kultur verstehen zu wollen. Und das mit einer Anzahl von Touristen, die in einem Verhältnis zur Bevölkerung steht, dass es für die Bevölkerung zumindest erträglich, wenn nicht sogar bereichernd sein könnte.
Das Bewusstsein steigt für die Probleme generell. Gleichzeitig kann man auch den Eindruck gewinnen, die Umsetzung von Maßnahmen und das Entgegenwirken stagniert etwas. Wo siehst du da die grundlegenden Probleme? Welche Hürden gibt es aus deiner Perspektive oder vielleicht auch mit der Brille quasi als Gemeindevorstandsmitglied? Wo gibt es Grenzen für die Gemeinde, das selbstständig aus eigener Initiative und Kraft Maßnahmen umzusetzen, und wo braucht es andere Partner zur Umsetzung?
Es kann die Gemeinde Hallstatt, ist in der glücklichen Lage, dass alle Parkflächen Gemeindeflächen sind. Das heißt, die Gemeinde kann sehr wohl in ihrem eigenen Wirkungsbereich das Parkmanagement selbst gestalten. Das heißt, von der Bürgerliste gibt es die klare Forderung, keine zusätzlichen Parkplätze mehr, weil ich habe in der Vorlesung Städtebau, erste Stunde Wintersemester, gelernt, dass ruhender Verkehr fließenden Verkehr an sich zieht. Darüber hinaus wird es schon sehr, sehr schwierig. Wir haben zum Beispiel ein Problem, was uns sehr stört, sind die Drohnen, wo dann unsere privaten Gärten überflogen werden, und das ist einfach extrem lästig. Und da haben wir jetzt den Antrag an die Bundesministerin Gewessler gestellt vom Klimaministerium, die ist da ressortzuständig, dass in Hallstatt diese Drohnen verboten werden, und das ist im Laufen. Da hoffen wir, dass wir zum Beispiel vom Bund Unterstützung bekommen. Wo wir auch hoffen, dass wir vom Bund Unterstützung bekommen, ist das Innenministerium, dass einfach die Polizeiinspektion Bad Gäusern, das ist ein Nachbarort, die ist für Hallstatt zuständig, personell entsprechend ausgestattet wird, um eben diesen einströmenden Verkehr zumindest halbwegs regeln zu können. Dann gibt es, und das ist natürlich, was wir auch nicht in der Hand haben, und das ist das von dir vorher genannte Thema der Landesstraße, also die Zufahrtsstraße nach Hallstatt, sowohl von Süden her als auch von Norden her. Und die sind in der Hoheit des Landes Oberösterreich. Wir fordern von der Bürgerliste letztlich Verkehrsbeschränkungen des Individualverkehrs. Also jetzt so ein Stufenplan zuerst im Ort, in einem möglichst konsensualen Prozess zu schauen, was ist unsere Carrying Capacity, wie viel verträgt der Ort. Und wenn wir diese Zahl kennen, also wir haben hier eine Zahl, wir sagen, vor 10 Jahren war es noch erträglich, und wir wollen auf diese Zahlen von vor 10 Jahren wieder zurück. Das heißt, das wäre bei den Privat-PKWs die Reduktion um 2/3. Und dazu wollen wir an der Landesstraße einfach eine Drossel. Mir ist bewusst, dieses System ist nicht leicht, da braucht man viele Stellschrauben, aber andererseits gibt es künstliche Intelligenz und auch noch immer gescheite Menschen. Also ich glaube, man kann hier ein System bauen, und auch hier wieder wäre es schön, wenn Hallstatt wieder das von dir genannte Brennglas dieser Punkt wäre, wo man eine prototypische Lösung entwickelt. Aber dazu brauchen wir das Okay des Landes Oberösterreich. Und was wir auch brauchen, ist eine Zusammenarbeit mit unserer Nachbargemeinde Obertraun, die ja den Talschluss bildet, weil ja natürlich gewährleistet sein muss, dass die Menschen, die in Obertraun wohnen, ihren Wohnort ungehindert. Sie können ihn ja jetzt nicht ungehindert verlassen, weil die Obertraunerinnen und Obertrauner ja durch den Verkehrswahnsinn Hallstatt durchfahren, wenn sie zum Beispiel Richtung Norden nach Bad Ischl möchten. Und da ist es tatsächlich jetzt schon so, dass die Obertrauner den dreifachen Umweg über die Steiermark, über Bad Aussee, also Koppenpass, Pötschenpass nehmen, 2 Pässe überwinden, weil sie auf diesen Weg schneller in Bad Ischl sind, als wie wenn sie durch Hallstatt fahren. Der entscheidende Partner in dem Fall ist das Land Oberösterreich, wo aber natürlich auch meine Hoffnung am geringsten ist. Aber was uns helfen würde, und da bin ich wirklich gespannt, da habe ich auch noch keine Gesprächskontakte, habe ich auch keine Ansprechpartner, ob da vom Land Oberösterreich die Bereitschaft da ist oder ob wir tatsächlich Bestimmungen des Tourismusprotokolls, die Gesetzeskraft in Österreich und natürlich damit auch in Oberösterreich haben, wirklich einfordern, wäre natürlich vom Juristischen auch sehr spannend, oder ob diese Formulierungen halt fakultativ sind und schön klingen und das war es dann.
Was ich mir gedacht habe, viele Bestimmungen der Protokolle, auch im Tourismusprotokoll, aber auch im Verkehrsprotokoll, stellen auf Schutzgebiete ab, also haben besondere Regelungen in Bezug auf Tourismus, auf Verkehr, im Naturschutzprotokoll und so weiter, die beziehen sich auf Schutzgebiete und da gibt es keine klare Definition, was unter Schutzgebiete zu verstehen ist. Die Judikatur legt aber nahe, dass das sehr weit auszulegen und zu verstehen ist, was mich zu dem Gedanken bringt, ob man nicht argumentieren könnte, dass eigentlich das Welterbe an sich eine Schutzgebietskategorie darstellen könnte, was dazu führt, dass ja die einschlägigen Bestimmungen der Protokolle auf dieses Welterbe mit anzuwenden wären. Das ist auf jeden Fall ein Gedankengang, der interessant ist aus meiner Perspektive.
Ja, auch für mich, ja, ja.
Wir haben jetzt auf jeden Fall über diverse Hürden auch gesprochen. Man sieht die Kompetenzen, die eine Gemeinde innehat, die ermöglicht es natürlich Maßnahmen umzusetzen. Man stößt aber auch auf ihre Grenzen natürlich. Das Beispiel der Lannestraße ist eines dieser Grenzen, wo dann natürlich weitere Maßnahmen für die Gemeinde aus Eigenkraft ja nicht möglich sind. Vielleicht da nur rückblickend auf die Besucherinnen generell. Gibt es Überlegungen, Lösungsansätze, wie man vielleicht die Besucherinnen im Ort auch besser lenken kann? Oder gestaltet sie das generell schwierig?
Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Die Besucherlenkung, das wird ja auch von den Tourismusplanern propagiert. Das Problem, das ich bei der Besucherlenkung sehe, Lenkung heißt ja, sie woanders hinbringen. Das heißt, wenn Besucherlenkung bedeutet, Verschieben der Touristen in die Saisonrandzeiten und in die Tagesrandzeiten, beziehungsweise in bisher noch nicht so berührte Ortsteile, dann bin ich dagegen. Wenn Besucherlenkung bedeutet, sie in Gebiete zu verschieben, wo die Menschen dort mehr Tourismus möchten. Ich war vor etwa 10 Tagen bei einem Industriekultursymposium in Lackirchen. Das ist diese Industriezone nördlich von Gmunden. Dort will die Region einen Industrietourismus aufbauen, also ähnlich wie in Deutschland, wie die Zeche Zollverein oder die Hütte Völkingen. Und da, wenn die das möchten und die Besucher dorthin verschoben werden, bin ich damit einverstanden.
Wir kommen jetzt eigentlich schon zum Ende unseres Gesprächs. Ich habe eine kleine Rubrik mit 2 Fragen und würde dich bitten, ganz spontan darauf zu antworten. Die erste Frage weicht jetzt ein bisschen von unserem heutigen Gesprächsthema grundsätzlich ab. Es ist aber ein Thema, das den Alpenraum sehr stark beschäftigt, mich in meiner Arbeit auch fast tagtäglich beschäftigt und das betrifft die Energiewende im Alpenraum. Und da die eine Frage, Windkraftanlagen am Bergkamm, PV-Freiflächenanlagen auf der Alm oder Pumpspeicherkraftwerke in unberührten Alpentälern?
Nein, ja.
Eine sehr kurze und bündige Antwort.
Vielleicht begründen, also gerade in Hallstatt beschäftige ich, bin ja auch Mitglied des International Council of Monuments and Sites, wo es um das Monitoring des Welterbes geht. Und gerade dieses PV-Thema in Hallstatt ist insofern sehr problematisch, weil Hallstatt einerseits keine Gunstsonnenlage besitzt, also der Sonnenschein in Hallstatt ist im Winter ja halbjahr enden wollend. Und das zweite ist natürlich die Dachlandschaft von Hallstatt, das ist die 5. Fassade der Häuser. Und durch diese getreppte, terrassierte Struktur des Ortes sieht man von sehr, sehr vielen Punkten auf die Dächer, ähnlich wie in Graz vom Schlossberg aus. Und die Dachlandschaft ist kulturell so wichtig, dass ich hier denke, es ist besser, die PV freizuhalten. Wir haben jetzt in der Gemeinde eine sehr salomonische Lösung gefunden. Es war ursprünglich geplant, ein Gemeindehaus mit PV auszustatten. Wir montieren die jetzt in der Kläranlage des Reinhalteverbands, an der wir beteiligt sind, im sonnigeren Bad Golsern. Dort ist die Anlage wesentlich effizienter. Und ich glaube, generell mangelnde Technikfolgenabschätzung auch von PV und Wind. Also ich glaube, das ist auch noch nicht ausdiskutiert. Windenergie an den Berghängen finde ich wirklich katastrophal, das Landschaftsbild zerstörend. Umgekehrt Wasser. Wir betreiben die Gemeinde Hallstatt gemeinsam mit den Bundesforsten ein Wasserkraftwerk, das wirklich hocheffizient ist, also das nach 7 Jahren die Errichtungskosten hereingespielt hat durch den Betrieb. Eine völlig unauffällige Druckleitung mit einem geringen Querschnitt, mit dem eine Belten-Turbine angetrieben wird, wo wir, glaube ich, jährlich 20 Megawatt erzeugen.
Die Gretchenfrage der Energiewende definitiv. Welche und wie viel Landschaft müssen wir opfern, um auch den Ausbau der Erneuerbaren so weit vorantreiben zu können, damit wir unsere Ziele erreichen. Eine kleine Frage für die kurze Zwischenrubrik noch. Hast du einen Lieblingsort in den Alpen?
Hallstatt.
Oder ist das... Ja. Okay. Mit der Antwort habe ich gerechnet.
Nein, es gibt aber noch einen, das sage ich jetzt dazu. Nein, das sage ich nicht, weil sonst fahren dort Menschen auch hin. Den halte ich geheim.
Dein gutes Recht auf jeden Fall, dieses Geheimnis zu behalten. Ich werde auf jeden Fall auch den Link gerne aufnehmen in die Shownotes zum Podcast, bitte, den du erwähnt hast, zu dem Smart Buildings Projekt. Und hätte jetzt noch eine abschließende Frage an dich. Wenn du einen Blick in die Zukunft wagst, wie stellst du dir Hallstatt im Jahr 2050 vor?
Es gibt einen dystopischen Blick. Der dystopische Blick ist, die Bevölkerung ist durch die... Also ich werde gestorben sein und es werden sehr viele Bewohnerinnen und Bewohner des Ortszentrums gestorben sein. Hallstatt ist eine Kulisse, die alten Häuser werden touristisch vermarktet. Und es ist ein Disneyland, also das ist der dystopische Blick. Es gibt auch einen utopischen. Es gelingt durch kluge Maßnahmen in der Gemeindepolitik, durch sehr hohe Parkgebühren so viel Geld zu generieren, dass die Gemeinde die überteuerten Immobilien aufkaufen kann und sie jungen Familien zu einem sehr, sehr günstigen Preis zur Verfügung stellen kann. Die Gemeinde kümmert sich wie bereits jetzt um eine erstklassige Kinderbetreuung. Es wohnen alle Lehrerinnen und Lehrer, die in der großen HTL in Hallstatt, gibt es eine große HTL, die wohnen dann tatsächlich in Hallstatt und es ist noch so viel Tourismus, dass er sowohl für die Gäste, die ich jetzt Gäste nenne, als auch für die Einheimischen eine Bereicherung ist.
Danke für deine Vision für das Jahr 2050 in Hallstatt. Ja, ich hoffe auch, dass die Utopie nicht nur Utopie bleibt, sondern auch zumindest zu gewissen Teilen auch Realität wird. In diesem Sinne, danke für das spannende Gespräch, Friedrich, und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute.
Ich danke dir für die Einladung und es war ein Vergnügen, mit dir zu reden.
Mit Problemen, wie sie in Hallstatt auftreten, haben auch andere Orte in den Alpen zu kämpfen. Wann die Grenzen der Tragfähigkeit eines Ortes oder einer Region erreicht sind und was Destinationen dagegen tun, können Sie in der aktuellen Ausgabe der mehrsprachigen Podcast-Serie Besucherinnen lenken, Natur bewahren erfahren. Ein Podcast von Cipro International und dem Gemeindenetzwerk Allianz in den Alpen. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zu Cipro findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung von Bund und Europäischer Union.